Normalerweise, wenn man den Ruf Maske hört, dann ist es immer aufsetzen. So kenne ich das zumindest. Tauet ihr Himmel von oben, ihr Wolken, regnet den Gerechten. Es öffnet sich die Erde und sprosse den Heiland hervor. Mit diesen bezeichnenden Worten aus einer lateinischen Übersetzung von Jesaja 45, Vers 8, wird in vielen katholischen Kirchen der Gottesdienst des letzten Sonntags, also des letzten Sonntags vor Heiligabend, also dem vierten Advent, als Eingangslied begonnen. Ihr Lieben, die Geburtstagsfeier von Jesus steht unmittelbar bevor. Und ich möchte euch heute an diesem vierten Advent zugegebenermaßen etwas ungewöhnlich, möchte ich mit euch über Gärten der Hoffnung sprechen. Vielleicht erwartet ihr eher, dass ich über Weihrauch und Myrrhe spreche oder über Weihnachtsduft und Tannenzweige. Oder über Schnee und all diese Bilder, die sich vor unsere Augen malen, wenn wir die Klischees erfüllen wollen, die uns mit Weihnachten oder ja, die wir oft mit Weihnachten verbinden. Von der Jahreszeit her ist es ja auch eher draußen ein bisschen, man braucht ja nur rausschauen, grau und nicht gerade so, wie man es mit duftendem Geruch oder frischem Wachstum erwarten würde, ein Blütenmeer mit Blumenduft und der Frische des Frühlings? Und geht es dir in vielleicht diesen Tagen auch so, dass du manchmal so etwas wie einen regnerischen und grauen Schleier, der dir von außen, von draußen entgegenkommt, dass er sich über dein Leben legen will? Geht es dir in diesen Tagen vielleicht auch so, dass dich die schlechten Nachrichten, die uns umgeben, niederdrücken wollen? Dass die Spannung, die wir in unserer Gesellschaft gerade spüren, vielleicht auch in deiner Familie, vielleicht in deinem Freundeskreis, die bestehen, sich auf dein Herz legen wollen und dich erdrücken wollen? Ich möchte dir zurufen, ich möchte uns zurufen, Jesus ist nicht nur dafür gestorben, um all die Last, wie wir es besungen haben, auf sich zu nehmen. Er ist dafür auch geboren. Und er wird uns angekündigt als ein Kind, das geboren wurde, als ein Sohn, der uns gegeben ist, auf dessen Schultern die Herrschaft ruht. Und er hat den Namen Wunderbar, Rat, Held, Ewigvater, Friedefürst. Gerne möchte ich nun mit diesem Gedanken mit euch sozusagen in den Garten gehen und das Narrativ Garten einmal vor eure Augen malen und damit einen Kontrast zu den Bildern aufrufen, die uns manchmal umgeben mögen, die sich manchmal auch in uns breit machen, weil sie so dominant sind, weil sie ja fast propagandamäßig auf uns niederprasseln. Und wir sind nicht frei davon, dass solche Einflüsse auch etwas mit uns machen. Selbst wenn wir vom Verstand her wissen, dass das nur die eine Seite ist, vom Herzen her wissen, dass es da auch noch die ganz andere Seite gibt. Und doch ist es so, dass wir beeinflussbar sind. Deshalb möchte ich eben dieses Bild der Gärten bei euch gerne aufrufen. Tretet doch einfach einem so mal ein und ich rufe mal so diese Begriffe auf. Und da ist es nicht entscheidend, was für ein Bild du jetzt gerade von einem Garten hast. Da gibt es ja so ganz unterschiedliche Gärten, fruchtbare Gärten, schöne Gärten, Blumengärten, Vorgärten, Steingärten, Nutzgärten, Obstgärten, Lustgärten, Balkongärten. Kann ja auch mal ganz klein sein, aber wie schön. Terrassengärten, Weingärten, Duftgärten. Gärten sind Orte und Zeichen und Bilder, die sich durch die gesamte Bibel ziehen. Und die fast erste Handlung Gottes, die in der Bibel beschrieben ist, ist, dass er einen Garten pflanzte. Er legte den Garten Eden an, der uns als Paradies vor Augen steht. Gott, der Gärtner. Ein Bild, das uns gar nicht so vertraut ist oder wo wir nicht sofort dran denken würden. Aber Gott war als erstes mit dem, was wir beschrieben bekommen haben in der Bibel, war er Gärtner. Er hat einen Garten in Eden angelegt. Und was machte Gott danach? In der Bibel, im 1. Mose steht dazu, dann legte Gott, der Herr, einen Garten in Osten an, in der Landschaft Eden und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Gott brachte den Menschen in den Garten Eden, den er nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes geschaffen hatte, als Mann und Frau schuf er sie. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden und, jetzt kommt's, er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Hier ganz am Anfang der Geschichte, die uns die Bibel erzählt, erfahren wir, was eigentlich unsere Bestimmung ist. Zumindest die, die Gott sich damals gedacht hatte. Der Mensch, also wir Menschen als Gärtner, der Mensch, also wir Menschen als Hüter der Schöpfung. Wie viel ist davon heute noch übrig geblieben? Was ist geschehen? Wie leben wir heute? Wir kennen die Geschichte von Adam und Eva und dem Vertrauensmissbrauch, den sie von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, in dem sie vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen aßen. Damit haben wir heute noch zu tun. Wir teilen so gerne auf in Gut und Böse und Schwarz und Weiß und Gut und Schlecht. Aber das ist eine andere Geschichte, über die ich heute nicht predigen möchte, das wäre nämlich eine eigene Predigt wert. Nun, aber der Mensch, die Menschen mussten den Garten Eden verlassen und lebten nun getrennt von Gott, zumindest aus einer engen Beziehung, wo Gott auch in der Abendkühle mit Adam durch den Garten gehen wollte, wurde eine Beziehung auf Distanz. Ich möchte nun mit den Beispielen oder den Hinweisen, die uns aus der Bibel über Gärten entgegenkommen, weitermachen und wage einen großen Zeitsprung. Jesus suchte die Nähe zum Vater auf dem Berg, aber auch im Garten Gethsemane. Jesus wurde nach der Kreuzigung in einem nahegelegenen Garten beerdigt. Maria von Magdala begegnete Jesus in dem Garten. Maria von Magdala hält Jesus zunächst für den Gärtner. Ein Zufall? In dem Kapitel 22 im ersten und zweiten Vers der Offenbarung können wir folgendes Bild eines Gartens der Hoffnung in der Bibel entdecken. Nun zeigte mir der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes und des Lammes und sein Wasser ist so klar wie Kristall. An beiden Ufern des Flusses, der neben der Hauptstraße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Sie tragen 12-mal im Jahr Früchte. Jeden Monat aufs Neue. Und die Blätter dieser Bäume dienen den Völkern zur Heilung. Nun sozusagen der Brückenschlag von mir vom Paradies ins Paradies. Von der Schöpfung der Erde bis zum hoffnungsvollen Garten der Offenbarung, der uns aufgezeigt wird, wie es einmal vielleicht sein kann. Wo wir hingehen, da wartet ein blühender Garten auf uns. Aber was ist dazwischen? Ist dazwischen nur Dürre? Öde? Was ist dazwischen? Nein, eben nicht. Jesus Christus ist geboren. Amen. Mit Jesus hat Gott die Trennung, die er mit dem Ausschluss aus dem Garten Eden hergestellt hatte, aufgehoben. Er hat sie überwunden. Jesus, die Hoffnung der Welt, wurde in Bethlehem geboren. Jesus, die Hoffnung der Welt, wurde in Bethlehem geboren. Gott wurde Mensch und hat den Riss, den es zwischen dem Ausschluss aus dem Garten Eden gab, überwunden. Und genau diese Tatsache gibt uns doch Hoffnung. Macht doch die Zeit zwischen dem, was damals gewesen ist, und dem, auf das wir zugehen, zu einer hoffnungsvollen, zu einer kraftvollen, zu einer sinnstiftenden, zu einer erfüllten Dimension. Sonst wäre es doch wirklich öde und einsam. Und vielleicht ist es so, dass wir genau dieses noch immer wieder brauchen, dass wir es verinnerlichen, dass wir diese Nähe zu Gott suchen. Davon, wo du, Mario, gesprochen hast, dass das, was uns Gott schenken will, nicht nur in unserem Kopf, sondern dass es auch in unserem Herzen ist. Und der Abstand zwischen Kopf und Herz, sagt man ja so, ist die größte Entfernung, die es auf der Welt gibt. Und lasst uns deshalb zurückkehren zu dem Bild der Gärten der Hoffnung. Gott, der Gärtner, der den Menschen als Gärtner, als nicht nur Bewahrer im Sinne von bewahren und einkesseln, darum geht es ja gar nicht, sondern Bewahrung der Schöpfung. Bewahrung dieses wunderschönen Gartens, den Gott angelegt hat. Lasst uns dazu doch zurückkehren und lasst uns Gärten der Hoffnung zum Blühen bringen. Und zwar nicht, weil wir die tollen Gärtner sind, sondern weil Gott der Herr, der Schöpfer ist, der diese Gärten zum Blühen bringen will. Nicht wir machen Gemeinde, nicht wir machen sein Reich, sondern wir können Gärtner sein in seinem Reich. Wir können Teil dazu beitragen, dass etwas wächst und gedeiht in seinem Garten, weil er der Inhaber, der Eigentümer des Gartens ist. Weil er unser Gott ist, derjenige. Jesus ist Eigentümer der Gemeinde. Jesus ist der Kopf. Jesus ist der Herr. Nicht wir sind Leiter der Gemeinde, sondern Jesus ist Leiter der Gemeinde. Und wir dürfen nur einen Teil dazu beitragen. Lasst uns dahin gehen und dass wir nicht uns im Grau des Alltags verlieren und von den Umständen bestimmen lassen. In dem Alten Testament der Bibel können wir in Jeremia 29, 4 bis 7 und ich lese dann auch noch 11 darüber erfahren, was Gott in seinem Volk ausrichten ließ. So spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylon weggeführt hat. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und erntet die Früchte. Heiratet und zeugt Kinder. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie. Denn wenn es ihnen gut geht, wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Und es steht dann weiter im Vers 11. Denn ich weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Gott hat keine Gedanken des Leides über uns. Gott hat gute Gedanken über uns. Gedanken der Hoffnung, der Zukunft, der Perspektive. Und so wie der Aufruf Gottes an das, was danach nach Babylon verbannte Volk ging, so wie das geschehen ist, indem der Prophet Jeremia und dann durch den Boten, der diese schriftvolle Rolle von Jeremia nach Babel gebracht hat, gilt auch an uns die Aufforderung, mit Hoffnung zu leben, mit Zukunft zu leben. Denn sein Wort gilt. Und ich denke, Gott sagt das seinem Volk damals da in Babylon. Aber wir wissen, dass wir zu seinem Volk dazugezählt sind, weil es weder Jude noch Grieche noch Mann noch Frau noch Sklave noch Knecht noch Herr und so weiter gibt, sondern wir sind alle zu seinem Volk dazugezählt, weil wir Nachfolger Jesu Christi sind und zu seinem Volk dazugehören. Sein Wort gilt. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Und lasst uns das nicht wegnehmen, lasst uns nicht zulassen, dass der Dieb uns diese Hoffnung und diese Zukunft stiehlt. Wir können so schnell schlechte Bilder uns malen lassen und leben am besten in diesen Zukunftsbildern. Aber Gott will uns Zukunft und Hoffnung geben mit einem ganz anderen Bild. Und manchmal werden die Töne, die uns von draußen kommen, die Geräusche, die Störgeräusche der Welt werden so groß, dass wir gar nicht mehr die Töne von Gott so richtig hören. Dass wir die Stimme Gottes, die auch heute in unsere Zeit hineinruft, gar nicht mehr hören. Und Jesus Christus ist geboren, damit das genau nicht geschieht. Und deshalb müssen wir uns das immer wieder vor Augen malen. Und deshalb ist Weihnachten so schön, weil wir Weihnachten nämlich den Geburtstag von Jesus feiern dürfen und uns daran erinnern dürfen, dass genau das geschehen ist, damit eben es nicht geschieht, dass die Störgeräusche der Welt so laut werden, sondern dass die wohlklingende Stimme Gottes, die mit der Geburt Jesu in diese Welt gekommen ist, dass die ihren Raum behält, dass die ihren Klang behält, dass die ihren Raumklang behält, wie man ja auch dazu sagen kann. Und die Geburt Jesu verbinden wir ja sowas wie mit Licht, Licht der Welt, Jeshua, Jesus, der Herr rettet. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihm überströmende Freude. Und deshalb nochmal, unser Leben, unsere Gemeinschaft, unsere Vineyards, ja, wir selbst, wir sogar, können wie Gärtner, als Ebenbild Gottes, als Nachfolger Jesu, Teil der Gärten der Hoffnung sein. Die so etwas wie Oasen für Menschen sind, was Menschen anzieht, wo Menschen den Duft schon riechen von Frische, von Freiheit, von Leben und von Belebung. Es mag vielleicht ein bisschen skurril auf euch wirken, dass ich nun gerade vor dem anstehenden Geburtstag von Jesus zu Weihnachten in dieser weihnachtlichen Vorfreude das Bild von Gärten der Hoffnung hineinzeichne. Es ist aber so, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbaren Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. So hat es der Prophet Jesaja vorausgesagt im Jesaja 9, Vers 5 und 6. Gott hat sein Ziel verfolgt. Leidenschaftlich. Leidenschaftlich. Bereit zum Leiden. Sein Reich zu gründen, jetzt und für alle Zeit. Aha. Jetzt und für alle Zeit. Jetzt und für alle Zeit. Und in diesem Gedanken, dass wir jetzt und für alle Zeit davon ausgehen, dass Gott sein Reich gründen wird, bei dir und bei mir, bei dir zu Hause, in deinem Umfeld, auf deiner Arbeitsstelle, in deiner Gemeinde, in deiner Kleingruppe, in deiner Hausgruppe, in deiner Hausgemeinschaft und wo immer du auch sein magst. In diesem Gedanken, Herr, dein Reich komme, und mit dem Bild, dass Gott den Menschen, dass Gott uns in seinen Garten gestellt hat, damit er Zukunft hat. Weil Gott hat seinen Plan nicht aufgegeben. Er möchte seinen Plan mit uns verwirklichen. Und so möchte ich langsam schließen mit den Worten und zurückführen, so auf unser Jetzt und Hier. Mit dem Wort, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Christus kam doch in diese Welt, um seinem Volk Israel zu dienen. Er erfüllte die Zusagen, die Gott ihren Vorfahren gegeben hatte. So zeigt er ihnen, dass Gott treu zu seinem Wort steht. Auch die anderen Völker können Gott für seine Barmherzigkeit danken. Denn es steht schon in der Heiligen Schrift: Ich will dich loben, alle Völker sollen es hören. Deinen Namen will ich preisen mit meinem Lied. Ebenso heißt es: Jubelt ihr Völker, zusammen mit seinem Volk Israel. An einer anderen Stelle können wir lesen: Lobt den Herrn, alle Völker, preist ihn, alle Nationen. Und Jesaja prophezeite: Der Trieb, der aus der Wurzel Davids hervorsprießt, wird groß werden und über die Völker herrschen. Auf ihn werden sie ihre Hoffnung setzen. Und deshalb wünsche ich für euch alle, für uns alle, dass Gott, der diese Hoffnung schenkt, euch in eurem Glauben mit großer Freude und vollkommenem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse. Und nun könnte man denken, dass das eine Formulierung ist, die ich jetzt zusammengestellt habe aus den Bibelworten und zusammengefügt habe und jetzt ganz frisch für die Predigt extra nochmal gefunden habe. Und man stellt fest, es ist einfach nur ein 1:1 Zitat aus dem Römerbrief, Kapitel 15, Vers 7 bis 13. So frisch ist die Bibel. So frisch will sie uns in den Garten der Hoffnung hineinführen und den Duft der Frische hineinbringen in diese weihnachtliche Zeit, in der nämlich etwas ganz Neues passiert ist, nämlich Jesus Christus ist geboren. Und genau dies wünsche ich euch auch. Vielleicht gelingt es uns, auf Heiligabend zuzugehen mit diesem Bewusstsein, dass Gott uns diese Hoffnung mit Jesus und seiner Menschwerdung geschenkt hat. Uns, mich und dich mit großer Freude und mit diesem vollkommenen Frieden zu erfüllen, diesem übernatürlichen Frieden, den wir manchmal gar nicht erklären können, wo wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass in uns etwas passiert, was wir eigentlich mit unseren menschlichen Wahrnehmungen und Reflexen überhaupt nicht erklären können. Wo Gott etwas tut, wo wir sagen, wow, das hätte ich nicht gedacht. Normalerweise sind meine menschlichen Reflexe anders. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es jedenfalls häufiger so, dass meine menschlichen Reflexe manchmal anders wären. Und dann steht dort: und unsere Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachsen lassen will. Und ich fand es so interessant, was du auch hier mit den Kerzen vorhin uns gezeigt hast, dieses Bild. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche drei Begriffe es waren. Es war die Hoffnung, die Liebe und den Glauben. Und das dritte habe ich nicht mehr. Frieden, ne? Passt. Dass die Hoffnung dies immer wieder beleben kann, anzünden kann. Und genau das ist doch die Botschaft. Insofern, wir waren ja gar nicht abgestimmt, Gavi, ne? Und insofern passte das natürlich hervorragend. Aber wir waren in dem Punkt wirklich nicht abgestimmt, sondern das hat sich einfach zusammengefügt, ohne dass wir miteinander darüber gesprochen hatten und gestern Abend festgestellt haben, das passt aber wie Faust aufs... Nein, das passt gut zusammen. Lasst uns da eben genau diese Hoffnung, die um uns herum ist, wie Hoffnungstriebe sprießen lassen. Lasst uns Hoffnungsgärten anlegen. Stellt euch das einfach mal vor, Hoffnungsgärten, wo Menschen Hoffnung finden, wo Menschen hinkommen, weil ihnen die Hoffnung ausgeht. Und was geht der Menschheit, was geht der Gesellschaft heute am meisten verloren? Das ist doch die Perspektive und die Hoffnung. Endzeittheologien, Verfolgungswahn, was ist alles los im Moment in unserer Gesellschaft und was steckt da drin? Da steckt ein Stückchen Sehnsucht nach Hoffnung, Sehnsucht nach irgendetwas, wo ich mich festhalten kann, aber gleichzeitig eine tiefe Angst, die treibt und die dann eben in solche Hoffnungslosigkeit hineintreibt. Und wenn wir ein Stückchen Licht, ein Stückchen Salz in dieser Welt sein dürfen, wo eben diese Hoffnung sich ausbreitet, wie schön ist das doch. Und in dieser besonderen Zeit von Corona und wo uns die einfachsten Dinge, und manche sind eben doch nicht einfach, wo dann geimpft und ungeimpft geradezu in dieser Weihnachtszeit auch in Familien und Freundeskreisen fast zu Zerreißproben führt. Wir kriegen das ja hier und da mit. Da lasst uns darauf besinnen, dass Jesus dafür, nämlich für diesen Zerriss, nicht auf die Erde gekommen ist. Und wenn, dann ist er auf die Erde gekommen, um diesen Zerriss, um in diesen Riss hineinzutreten. Er ist bestimmt nicht dafür gekommen, damit dieser Riss größer wird. Und wie kann das nun passieren? Was heißt das für uns? Macht Jesus jetzt alles? Ich glaube eher, dass es so ist, dass wir Acht geben können, dass wir uns genau eben darauf besinnen, was macht der Christus in mir? Was ist, und wir den Christus in dem anderen sehen. Und wir uns darauf besinnen, dass der Christus immer größer ist als die Meinung, meine eigene und auch vielleicht die Meinung des anderen. Wenn wir uns nicht auf die Meinung des anderen fokussieren, sondern auf den Christus in ihm, dann wird tiefer Friede uns umgeben und dann wird Friede von uns ausgehen. Lasst uns dahin kommen, dass diese unterschiedlichen Sichtweisen, die uns durchaus herausfordern können, aber nicht dazu führen, dass wir den Mittelpunkt verlieren, der nämlich Jesus ist. Im Mittelpunkt steht nicht unsere Meinung. Im Mittelpunkt steht nicht die Andersartigkeit des anderen. Im Mittelpunkt steht der Christus in dem anderen und der Christus in mir. Und wenn sich der Christus in mir mit dem Christus des anderen verbindet, dann mag die Meinungsunterschiedlichkeit da sein, aber wir werden uns nicht verlieren. Auf dass wir alle eins sind, damit, so wie du, Vater, mit mir eins bist, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Lasst uns in diesen ganzen Spannungen, die wir aushalten müssen und die uns herausfordern, lasst uns weiche Herzen behalten und, wie ich am Anfang gelesen habe, einander zuwenden. Einander zuwenden heißt nicht einander abwenden. Einander zuwenden heißt sich dem Christus in dem anderen zuwenden. Weil es nämlich wertvoll ist, weil er oder sie wertvoll ist, weil Gott er oder ihn oder sie wertvoll erachtet hat und ich mich darüber niemals erheben möchte. Und ich weiß, wovon ich rede. Manche haben es vielleicht mitgekriegt, ich bin geimpft, ich bin geboostert, aber mich hat in einer Impflücke ein Arzt in meinem Job angesteckt und es stellt sich mehr und mehr heraus, dass er möglicherweise seinen Impfpass gefälscht hat. Und dass er, obwohl er es behauptet hätte, nicht geimpft war und mit Symptomen in dieser Sitzung gesessen hat. Ich hatte einen extrem milden Verlauf. Wir fühlen uns behütet, gesegnet. Unsere Familie ist nicht infiziert. Helga ist völlig frei von irgendeiner Infektion, obwohl wir ja mehrere Tage im Vorfeld zusammen waren. Unsere Familie, unsere Kinder, unsere Enkelkinder, die im gleichen Haus wohnen, wir haben extreme Isolation betrieben. Ich war in der Quarantäne. Ich weiß also auch, was das heißt. Ich habe aber keine Bitterkeit in meinem Herzen, was diesen Arzt angeht. Ich habe Mitleid mit ihm, weil es ihm nicht gut geht. Ich habe Mitleid mit ihm, weil Ängste ihn getrieben haben. Es war ja keine Aggression. Ich habe nur gute Gedanken über ihn und ich weiß, dass das nicht von mir kommt, dass das auch nicht, dass ich das vermag. Ich kann das nur, indem ich das an Jesus abgebe und ich versuche, den Christus in mir wirksam werden zu lassen. Und mit diesem Gedanken möchte ich den Unterschiedlichkeiten, die mich durchaus ja auch herausfordern, entgegentreten, den Christus in dem anderen sehen, die Liebe, von der haben wir heute auch gesungen. Es ist einiges dazu gesagt worden. Eben diese Liebe, die er, Jesus, uns vorgelebt hat, die möchte ich nachleben. Die möchte ich weitergeben. Und wo meine Liebe und mein Vermögen nicht reicht, da hoffe ich darauf, und da weiß ich auch, dass es passiert, dass die Liebe Gottes mich dahin führt und mich befähigt. Mich befähigt zu Dingen, zu denen ich aus mir nicht fähig wäre. Und mit diesem Gedanken ermutige ich dich noch einmal, vielleicht einfach mal darüber nachzudenken, wem könntest du vielleicht morgen oder vielleicht auch schon heute Hoffnung geben? Wem könntest du vielleicht entgegentreten und ganz konkret mit weichem Herzen begegnen, das von der Liebe Gottes gefüllt ist und gefüllt wird? Vielleicht auch in dem Gebet, Herr, fülle du mein Herz mit deiner Liebe. Vielleicht gibt es jemanden, wo die Meinungsunterschiede der letzten Tage euch auseinandergebracht haben. Und vielleicht gibt es jetzt die Möglichkeit, dass du diesen Schritt tust und mit weichem Herzen dem entgegentrittst und den Christus in dem anderen suchst und nicht die Meinungsunterschiedlichkeit. Wo auch Corona nicht die Chance hat, uns zu entzweien. Ich glaube nicht daran, dass Impfung zu Spaltung führt. sondern ich glaube, dass Gott etwas ganz anderes im Blick hat und dass wir die Möglichkeit haben, einen anderen Duft in diese Welt zu setzen. Aber dass der Teufel versucht, auf dieser Welle zu reiten, und die Spaltung kommt nicht durch Impfung oder Unimpfung, sondern die Spaltung kommt durch ihn, der dort hineinsät und die Chance nutzt, uns zu entzweien. Und das lassen wir nicht zu, keinen Millimeter. In Jesu Namen lassen wir das nicht zu. Amen. Sondern uns verbindet Jesus Christus. Uns verbindet seine Liebe. Und seine Liebe geht von uns aus. Und weil er Licht und Salz uns gegeben hat und wer möchte, dass wir es sind in dieser Welt, lassen wir nicht zu, dass diese Liebe erkaltet. Lassen wir nicht zu, dass dieses Licht dunkler wird. Lassen wir nicht zu, dass dieses Salz stumpf wird. Sondern möchten wir dieses in die Welt hineinstreuen. Möchten wir das Licht in die Welt hineinstrahlen lassen. Lassen seine Liebe aufleuchten. Bringt sein Reich zum Glänzen, indem wir ein anderes Leben leben. Indem wir auch das umarmen, was wir vielleicht von unserem Verstand her gar nicht umarmen brauchen. Auch nicht brauchen. Sondern umkleiden das Unehrenhafte mit Ehre und umarmen das, was wir möglicherweise auch nicht immer für gut heißen. Aber tun es nicht, indem wir alles glatt und gleich machen, sondern tun es aus der Liebe Jesu heraus und finden dadurch Einheit im Geist und machen dadurch den Unterschied in dieser Welt. Und dafür ist uns ein Kind geboren. Ein Sohn geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen, nämlich die Herrschaft auch über mich. Denn man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Lasst uns jetzt eine Zeit stille sein. Und frag doch einfach mal Gott, wer oder was es sein könnte, wozu er dich, nämlich Gott, dich ermutigen möchte in dieser Zeit und in diesen Tagen und wo du dich vielleicht durch Jesus auf den Weg machen kannst und Licht in dieser Welt Hoffnung geben kannst, dazu beitragen kannst, dass Gärten der Hoffnung aufblühen an Orten, wo vielleicht die Hoffnung schon am Boden liegt. Wo Frucht wieder neu erwachsen kann, wo einige denken, da wird nie was draus. Ich wünsche euch jedenfalls einen blühenden, einen fruchttragenden und einen wunderschönen vierten Advent. Im Namen Jesu seid gesegnet. Amen. Lasst uns einen Moment stille sein und dann können wir weitergehen.